Wir sagten schon, in diesen Tagen soll das Leben des David vor uns stehen. Und heute in der ersten Stunde seiner Berufung, in 1. Samuel 16, erfahren wir folgendes, Vers 1 bis 13. Ich möchte den Text jetzt zuerst lesen. Und der Herr sprach zu Samuel, 1. Samuel 16, 1 bis 13, ziemlich vorne in der Bibel. Mose, Josua und Richter Rütt und zwei von Samuel. Aber jetzt, ich lese von Vers 1 an. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiten Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. Samuel aber sprach, wie soll ich hingehen? Saul wird es erfahren und mich erwürgen. Der Herr sprach, nimm ein Kalb von den Rindern zu dir und sprich, bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und sollst Isai zum Opfer laden? Da will ich dir weisen, was du tun sollst, dass du mir salbest, welchen ich dir sagen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam gen Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, ist's Friede, dass du kommst? Er sprach, ja, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern, heiliget euch, kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Da sie nun hereinkamen, sah er den Eliab an und gedachte, der sei vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, siehe nicht an seine Gestalt noch seine große Person. Ich habe ihn verworfen. Denn es geht nicht, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen, Sama, der aber sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat der keinen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste, und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf! Und salbe ihn, denn der ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und fürder. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Bis hierher.
Wenn wir in diesen Bibeltagen das Leben Davids vor uns haben, dann wollen wir immer auch wieder hineinleuchten oder hinausleuchten was David für wunderbare Verheißungen hat, dass selbst der Sohn Gottes mit dem Namen genannt wird, Davids Sohn. Von so großer Bedeutung kann also ein Menschenleben werden. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, das möchte ich über diese Stunde schreiben. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Es ist wunderbar, was der Herr aus einem jungen Menschen machen kann, der sich ganz und ungeteilt mit Leib und Seele seinem Herrn hingibt. Wir haben in der Reichsgottesgeschichte viele Beispiele, wie der Herr Menschen segnen kann, die sich ihm ganz überlassen. Ich möchte das Wörtlein ganz unterstreichen. Mir ist das Leben von George Williams eingefallen, dem Gründer des CVJ, dem Weltbundes in London. Vom einfachen Bauernsohn von der Bauernfarm zum Kaufmann. Dann Weltbund Präses. Präses. Seine Bekehrung war eine ganze. Darum wurde er auch ein so gesegneter Mann, ein begnadeter Seelsorger für viele junge Männer. Er liegt deshalb in der Paulskathedrale bei den Großen Englands beerdigt, in London. Ich denke an Lars Olsens Krebsrot, vielleicht haben wir auch schon von ihm gelesen. Ein Zuchthäusler, wegen Einbruch eingesperrt. Und er bekehrte sich im Zuchthaus. Er bekehrte sich ganz und wurde ein gesegneter Missionar. Der Gründer der Santal-Mission, der viele Sprachen gesprochen hat. Soviel ich weiß, hat er 6 Sprachen fließend gesprochen. Ein gesegneter Mann. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der Herr schaut heute noch aus nach solchen Menschen, die von ganzem Herzen an ihm sind. Ich glaube, es ist vordringlichste Aufgabe unserer Verkündigung, unserer Wortverkündigung, Gottes Wort sozusagen das kerniges Christentum entsteht. Nicht so ein verweichlichtes Christentum, sondern wirklich ein Christentum, auf den der Herr und die Menschen sich verlassen können. Wir beginnen in unserer Betrachtung des Lebensbildes mit der Frage der Erwählung zum Dienst für den Herrn. Erwählung zum Dienst für den Herrn. Nicht zunächst die Erwählung zur ewigen Seligkeit, sondern die Erwählung zum Dienst. Bei dieser Erwählung gibt es 2 Seiten. Erstens, es gibt Gottes Erwählen in Ewigkeit. Von Ewigkeit her, wir haben gesungen, dass die Erwählung vor Grundlegung der Welt geschah, so wie es in Epheser 1 steht. Erwählt vor Grundlegung der Welt. Begleitet ist diese Erwählung von der Ewigkeit her mit einem himmlischen Ruf in der Zeit, wo der Mensch lebt. Das spielt sich zusammen. Die Erwählung Gottes vor Grundlegung der Welt und auch die Zeichen, die himmlischen Rufe in unserem Leben, in dieser Welt, in der Zeit der Nachfolge. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite gibt es, da gibt es dann die menschliche Antwort. Es geschieht keine Erwählung ohne unser Ja. Das müssen wir betonen. In der Hingabe des Lebens an Christus, durch das Hören auf Gottes Wort, werden unverwechselbare Zeichen gesetzt in einem Menschenleben, dass wir zu Gott gehören. Zeichen, Herr, ich gehöre dir und du gehörst mir. Das ist ein Zeichen, das gesetzt wird. Wir entdecken weiter die Erwählung Gottes an dem Gespräch mit gläubigen Menschen. Auch das gehört mit dazu. Jeder Erwählte wird durch Gespräche mit gläubigen Menschen bestärkt. Seine Führung wird abgeklärt, sobald wir uns einem gläubigen Menschen öffnen. Aber wir werden der Erwählung gewiss durch das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und jetzt wollen wir aufschlagen, Römer 8, Vers 14. Weil wir ja Bibeltage haben, wollen wir hineinarbeiten in die Heilige Schrift. Römer 8, Vers 14. Wenn wir ein Bibelwort in unserer Bibel aufschlagen, dann ist das viel lebendiger, als wenn wir eine andere Bibel haben. Obwohl das Gleiche drinsteht. Aber unsere Bibel, da müssen wir zu Hause sein. Römer 8, Vers 14. Wer möchte es lesen?
Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.
Also, wir werden der Erwählung gewiss durch das Zeugnis des Heiligen Geistes. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist eine ganz innere Angelegenheit. Das spielt sich nur ab zwischen mir und meinem Heiland. Da hat niemand Zutritt. Diese Gewissheit geschieht direkt vom Geiste Gottes in meinem Innern, in meinem Leben. Um das herauszustellen, betrachten wir also jetzt das Bild des David. Ich möchte hier drei Abschnitte machen, drei Hauptgedanken, die wir dann auch mitnehmen können und die wir auch notieren können, wer will. Erstens, Erwählung eines Menschen geschieht gegen menschliche Vernunft. Erwählung eines Menschen geschieht gegen menschliche Vernunft. Zweiter Abschnitt. Erwählung durch Gott hängt ab von der Antwort des Herzens. Erwählung durch Gott hängt ab von der Antwort des Herzens. Drittens, das Erwählen eines Menschen durch Gott trägt in allen Lagen. Von diesem Erwählung Gottes wird der Mensch getragen in allen Lagen des Lebens. Das wären meine drei Hauptgedanken und jetzt kommen wir zum ersten Abschnitt. Erwählung eines Menschen geschieht gegen menschliche Vernunft. Was geht denn der Erwählung Davids voraus? Das müssen wir uns fragen. Da geht das Trauerspiel des von Gott verworfenen Königs Saul voraus. Das wollen wir aufschlagen. 1. Samuel 13, Vers 14. Bitte lesen. So, Samuel sagt es dem König Saul: Der Herr hat sich einen Mann ersucht nach seinem Herzen. Dem hat der Herr geboten, Fürst zu sein über sein Volk. Denn du hast des Herrn Gebot nicht gehalten. Eine traurige Sache ist vorausgegangen, der Berufung des David. Wir wollen auch noch aufschlagen, Apostelgeschichte 13. Also, das reicht auch ins Neue Testament hinein. Apostelgeschichte 13, Vers 22.
Und als er denselben weg tat, erlegte er ihn David zum König.
Ja, vielleicht lesen wir noch Eise 20 dazu, bitte.
Und von da an baten sie um einen König. Und Gott gab ihm Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und als er denselben wegtat, erweckte er ihn David zum König, von welchem er bezeugte: Ich habe gefunden, David, den Sohn Jesus, einen Mann nach meinem Herzen. Der soll tun allen meinen Willen.
So, das ist also die Überschrift über unsere Stunde: Ein Mann nach meinem Herzen. Das war David. Gott wollte die Wahl Sauls zum König nicht. Gott war gegen diese Wahl des Königs Sauls. Es war also gegen Gottes Plan. Darum war Sünde mit all seinen traurigen Folgen Sünde. Es war ein dunkler Tag, als die Ältesten des Volks vor dem Propheten Samuel traten und einen König forderten. Ihre Gründe, die sie angeführt haben, waren folgende: Das hohe Alter des Propheten Samuel haben sie vorgeschoben. Samuel ist alt. Er kann nicht mehr so regieren. Wir brauchen einen König. Dann das Versagen der Söhne Samuels, die Stellvertreter ihres Vaters waren und Geschenke nahmen. 1. Samuel 8, wollen wir einmal zurückblättern. 1. Samuel 8, Vers 1 und 2.
Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Balbia. Und war ein Richter zu Beersheba.
Weiter.
Aber seine Söhne wandelten nicht in seinem Wege, sondern neigten sich zum Geiz und nahmen Geschenke und Beutchen das Reich.
So. Hier haben wir als die Söhne des Samuels, die waren bestechlich. Sie beugten das Recht. Und da wachte der Wunsch auf, des Volkes einen König zu haben, wie alle Völker. Damit stellten sich diese regierenden Männer von Israel anderen Völkern gleich. Sie stellten sich also der Welt gleich. Sie wollten auch das, was alle haben. Wollten sie auch haben. Samuel sieht darin die Ablehnung seiner Person und er trägt die Sache im Gebet Gott vor. Und nun bekommt Samuel die Antwort, Kapitel 8, Vers 7. Nicht dich, sondern mich, den lebendigen Gott, haben sie verworfen, dass ich nicht König sei über Israel, sagt Gott. Samuel, das geht nicht gegen dich, sondern das geht im tiefsten Grund gegen mich. Sie wollen mich nicht mehr als König haben, muss Gott sagen. Wir wollen also nicht, dass dieser über uns herrscht. Samuel redet nochmals mit dem Volk, aber hartnäckig bleiben sie auf ihrem eigenen Willen. Und dann schweigt Gott. Das ist Gottes Art. Gottes Art dem Eigensinn gegenüber, dass er schweigt. Er geht keinen Zentimeter mehr mit uns. Keinen Schritt mehr, wenn wir eigene Wege gehen. Das ist meine Erfahrung. Da bleibt Gott stehen. Er geht nicht mehr mit, bis wir wieder zurückkehren an diesen Punkt, wo wir ihn verlassen haben. Das nennt man dann Buße. Buße der Gläubigen. Er lässt ihnen den Eigenwillen. Saul macht einen hoffnungsvollen Anfang. Saul wird ungehorsam. Saul wird von Gott verworfen. Und die Folgen, der Heilige Geist weicht von König Saul. Und ein böser Geist kam über ihn. Saul steht unter dem Nein Gottes, unbußfertig und trotzig geht Saul ohne Gott seinen Weg. Der böse Geist plagt ihn mit großer Unruhe. Er wurde zum Priestermörder. Dieser böse Geist trieb ihn, David zu töten, an die Wand zu spießen. Der böse Geist trieb ihn in die Zauberei. Er trieb ihn zum Selbstmord. Und die Feinde jubeln über den verworfenen Saul. Und nun sehen wir, wie Gott ganz fest seinen Plan geht. All dem zum Trotz, mit einer starken Hand führt nun Gott. Der tiefste Grund von Sauls Untergang war, dass er ein Mensch war, der ohne Gott leben und regieren wollte. Das war also die Vorgeschichte von der Erwählung des David. Auf diesem dunklen Hintergrund wird uns die Gotteserwählung Davids umso größer, umso gewaltiger. B. David wird von Samuel zum König erwählt. Samuel betet für und um Saul. 1. Samuel 15, Vers 11. Vers 10.
Da geschah des Herrn Wort zu Samuel und sprach: Es regt mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich hinter mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt.
Hinter mir.
Darauf ward Samuel zornig und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht.
Samuel betet für und um Saul. Er schrie zum Herrn die ganze Nacht. Warum? Samuel trägt Leid um Saul. Warum denn? Warum lässt er ihn nicht einfach laufen? Warum schreit denn Samuel in seinem Gebet? Er muss es hinausschreien vor Gott. Ich habe mich gefragt, warum denn? Lass ihn doch laufen. Ja. Merken wir das Bild des Seelsorgers. Der Prophet Samuel ist das Bild des Seelsorgers. Es kann einem Christen nicht gleichgültig sein, dass neben ihm Menschen zugrunde gehen, innerlich verloren gehen. Alle Propheten tragen Leid um die Sünden des Volkes. Wir wollen einmal den Propheten Jeremia aufschlagen. Jeremia 8, Vers 21 bis 23.
Mich jammert von Herzen, dass mein Volk so ganz zerschlagen ist. Ich träne und entsetze mich. Ist denn keine Salbe in Gilead oder ist kein Arzt da? Warum ist denn die Tochter meines Volks nicht geheilt? Ach, dass ich Wasser genug hätte in meinem Haupte und meine Augen Tränenquellen wären, dass ich Tag und Nacht beweinen könnte die Erschlagenen meines Volks.
So, das ist Seelsorge. Ach, dass meine Augen Tränenquellen wären. Nicht Eigenheitstränen. Mir heilet auch, aber mir heilet Eigenheitstränen. Mir heilet um uns. Mir bemitleidet uns. Und hier ist ein ganz anderes Anliegen da bei diesen Seelsorgern. Also deshalb schrie Samuel bei Nacht zu dem Herrn um den König Saul. Wir wissen auch, der Herr Jesus hat geklagt über Jerusalem und hat geweint. Jesus weinte über Jerusalem. Ach, wie oft habe ich euch versammeln wollen. Und ihr habt nicht gewollt. Ein Gottesmann klagte mir, da oben in meiner Wohnung wohnt mein verlorener Sohn. Das sagte er mit so einem Schmerz im Herzen. Mein verlorener Sohn. Nun bekommt Samuel den neuen Auftrag, von ihm aus Ersehenen zum König zu salben. Niemand, der an den Ereignissen in Bethlehem teilnahm, tippte auf David. David war so weit weg. Das war gegen alle menschliche Vernunft, was hier geschehen ist. David, ist doch nicht möglich. David, ein Erwählter Gottes. Seine Brüder verachteten ihn offensichtlich. Nach 1. Samuel 17, Vers 28, im nächsten Kapitel, da geht uns das auf, Vers 28.
und Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn reden mit den Männern, und er grimmte mit Zorn wider David und sprach: Warum bist du hergekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Denn du bist herabgekommen, dass du den Streit sähest.
So, ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Das ist die Sprache seines ältesten Bruders. Merken wir, der David steht gar nicht hoch im Kurs in seiner Familie, auch nicht. Für seine Familie war er nur der Knabe, der die Schafe hütete. Sogar Davids Vater, der Isai, nannte ihn den Jüngsten. Das heißt, er war der Geringste. Im 11. Vers haben wir das gelesen. Nicht einmal zum Opfer wurde er geladen. Dieser David, alle anderen durften zum Opfer kommen. Stellen wir uns einmal im Geist die 7 Söhne des Isai vor, die dastehen, Persönlichkeiten, ansehnliche Vertreter des Geschlechts Israel, ein Bild fleischlicher Vollkommenheit. So standen diese 7 Söhne da vor dem Propheten Samuel. Und Gott sagt nein. Diese fleischliche Vollkommenheit wird im Himmel immer abgewiesen. Gott will keine fleischliche Vollkommenheit. Will er nicht? Johannes 3, Vers 6. Bitte aufschlagen. Johannes 3, Vers 6. So, was vom Fleisch geboren wird, kann das Reich Gottes nicht erben. Es muss eine Geistesgeburt da sein. Der Herr lehnt also ab diese fleischliche Vollkommenheit wird im Himmel immer abgewiesen. Diese Lektion müssen wir lernen, liebe Freunde. Es sind keine von Gott geleiteten Erwählten. Was vom Fleisch getan wird, ist ohne Nutzen für Gott. Da kann man durchaus führend in einer christlichen Arbeit stehen, aber man ist kein von Gott geleiteter Erwählter. Man ist christlich, natürlich. Aber ein von Gott geleiteter Erwählter ist man nicht. Ich habe so viel kluge, geistig hochgebildete Menschen kennengelernt, denen das Evangelium zu einfach war und haben sich vom Evangelium abgewandt. Manchmal entdecken wir anziehende und befähigte Menschen für das Werk des Herrn, aber sie zählen nicht zu den Erwählten Gottes und machen uns bald Schmerzen. Die machen uns Schmerzen. Nette Menschen. Wenn der Herr einen Mann Gottes bereitet, dann sucht er nach einem anderen Holz. So wie es der Apostel Paulus an die Korinther schreibt, 1. Korinther 1, Vers 27 bis 29. 1. Korinther 1, Vers 27. So, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Das ist Gottes Art. Nicht vollkommene Fleischesmenschen, sondern Geistesmenschen. Warum ist denn das so? Liebe Freunde, das ist eine wichtige biblische Wahrheit. Gottes Plan ist niemals, einen fleischlichen Menschen zu verbessern. Das können wir aufgeben. Das ist unbiblisch. Einen fleischlichen Menschen zu verbessern, ist unbiblisch. Ja, ich muss auch noch besser werden. Ich muss noch besser werden. Ich weiß, ich muss noch besser werden. Nein, 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 nein. Neu werden. Nicht besser werden. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Das ist eine wichtige Wahrheit. Wir können uns auch nicht erziehen lassen für den Dienst. Der Herr muss ziehen. Sonst ist nichts. Der Herr verlangt Todesurteil über unser fleischliches Wesen. Alles, was nicht durch die Wiedergeburt geschenkt ist, fällt unter Gottes Urteil. Sie mögen noch so geistvoll sein. Sie mögen noch so wohl gelitten sein. Menschen, die oft von anderen abgelehnt werden, sind sehr oft Geliebte, Ausersehene. David sagt, ich bin ein Wurm und kein Mensch, Psalm 22, Vers 7. So ist David gedemütigt. Oder der Asaph sagt, ich war wie ein Tier vor dir. Ich habe dich gar nicht verstanden. So in einem Unverstand wie ein Tier. Und nun auch der Samuel hatte den Blick nicht. Wenn wir aufmerksam lesen, da steht vor ihm der Erstgeborene Eliab, eine stattliche Gestalt. Samuel glaubt, den Erwählten vor sich zu haben. Aber der Herr leitet ihn um durch seinen Geist. Blicke nicht auf sein Aussehen, seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Das ist menschliche Art. Wie oft sind wir schon hereingefallen auf das, was vor Augen ist. Gottes Maßstäbe sind anders als Menschenmaß. Er kennt das Verborgene des Herzens. Alle sieben Söhne des Isai sind's nicht. Da hat der Heilige Geist gewehrt bei dem Samuel. Sind's nicht. Der Samuel, der steht ratlos und fragt ja, keiner von diesen, sind das die Gnaden eigentlich alle? Wie überraschend für den Vater Isai, der den David für zu jung, für unreif, für gar nicht zum Mahl kommen lässt. Als David vor Samuel tritt mit roten Wangen, mit schönen Augen, guter Gestalt, bekommt Samuel den Auftrag, auf und salbe ihn. Gerade den. Gott kennt ihn, Gott holte ihn, vor Gott tauglich erfunden. Gott aber sieht das Herz an. Oh, wenn wir doch weniger über unser Äußeres halten würden und mehr über die Stellung des Herzens zum Herrn. Gott sieht nicht unsere schöne Frisur. Er sieht unser Herz. Als Missionar Hebig, der gesegnete Indienmissionar im Missionshaus in Basel war zur Ausbildung, ausliefert. Da wird die Erwählung festgemacht. Und das gilt für jeden Gläubigen. 2. Petrus 1, Vers 10. Suchen wir mal den 2. Petrusbrief. Da ist ganz hinter. Es gibt 2 Petrusbriefe. Wir schlagen den 2. auf, 2. Petrus 1, Vers 10.
Darum, liebe Brüder, tut es, so mehr Geist, eurer Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr solches tut, werdet ihr nicht schrauben.
Liebe Freunde,
und so wird euch zeitlich dargereicht werden, der Eingang zu dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus.
Danke. Danke. Wer soll die Erwählung festmachen? Doch wir. Doch wir. Darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Da gehört das menschliche Ja dazu. Dass es ein unerschütterliches Ja ist. Ja, Heiland, ich ehre dir. Mach es fest. Das ist die Aufforderung, die der Herr an uns richtet. Die Erwählung zu einem Mann nach dem Herzen Gottes hängt also ab von unserer Antwort, von deiner Antwort. Und da sitzt manches da und denkt, ach, ich spüre, bei mir muss noch was kommen. Und kommt nichts, weil wir kommen müssen und festmachen. Ich wünsche, dass alle die, die ihres Heils so sicher sind, sich prüfen über der Frage, ist mein Vertrauen, dass ich zu Gott gehöre, recht gegründet? Ist das endgültig fest gegründet? David sagt einmal in Psalm 57, Vers 8, mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit. Wunderbar. Erklärung an Gott. Mein Herz ist bereit. Auch David wusste, den Glauben an Gott habe ich von Natur nicht. Er sagt in Psalm 51, Vers 7, siehe, ich bin in Sünden geboren. Ich bin auch nicht besser wie andere. Aber meine Erwählung ist festgemacht. Die ist festgemacht. Deshalb wusste er von der Erneuerung des Herzens. Die Erwählung zu einem Mann Gottes geschieht darauf, was Gott im Herzen sieht bei uns. Gott aber sieht das Herz an. wie wir auf seine Liebe antworten. Wie wir antworten. Darum bittet David dann im 139. Psalm: Erforsche mich, Gott, und siehe, ob ich auf bösem Wege bin. Liebe Freunde, haben wir Angst, uns mit David zu dieser Bitte zu stellen. Erforsche mich, Gott. Hängen wir einmal unser Kleid gegen die Sonne, dass wir die Flecken sehen in unserem Leben. Damit wir ein demütiges Herz bekommen, kein selbstsicheres. Wir müssen uns fragen, haben wir ein gläubiges Herz? Ist mein Ja ein ganzes Ja? Ist mein Opfer auf dem Altar Gottes ein ganzes Opfer? Oder bin ich im Lauf der Jahre wieder hingeschlichen an den Altar und habe mein Opfer wieder zu mir genommen? So trifft man auch Christen. Die holen ihr Lebensopfer wieder und leben wieder selber drauf los. Wohl dem, der sein Kleid immer wieder gegen das Licht hält. Gottes Erwählen erfordert nicht unsere Rechtschaffenheit, sondern unser gläubiges Ja zu ihm. Dritter Abschnitt. Das Erwählen eines Menschen trägt in allen Lagen. Wohl war David zum König gesalbt, als erstes sichtbares Zeichen, dass Gott seine Hand auf ihn gelegt hat. Das war die Salbung. Das erste sichtbare Zeichen. Gott hat seine Hand auf ihn gelegt. Doch die Königskrone hatte er noch nicht. Die hatte er noch nicht. Er musste noch Jahre warten auf sein Königsamt. Jahre. Sein Weg zur Krone war ein dornenvoller Weg. Ach Herr, was gehst du doch für Wege mit deinen Kindern? Dornenvolle Wege. Gerade die, die er erwählt hat. Gerade die. Es ist zweifelhaft, ob irgendjemand, der die Salbung miterlebt hat, damals in Bethlehem, dass irgendjemand verstand, was da geschah. Die haben es gar nicht mitbekommen. Heute sagt man, die haben es nicht blickt. Die haben es nicht blickt. Nicht mitbekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sieben Brüder die Bedeutung der Stunde erkannt haben, was da geschah und dabei gleichgültig geblieben wären. Die sind gleichgültig geblieben, haben es nicht geblickt. Offensichtlich verstanden sie nicht, was Samuel tat. Samuel wusste es, David wusste es, die anderen nicht. Das ist das zweite Zeichen und der Geist des Herrn geriet über David. Vers 13 in unserem Abschnitt. Das müssen wir festhalten. 16, Vers 13. Und der Geist geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Und weiterhin. Nicht bloß einmal, sondern weiterhin. Das ist die Art des Heiligen Geistes. Das trägt den Erwählten auch durch alles Schwere. Und nun beginnt auch eine wunderbare Führung. Warum kam er denn an den Hof des Königs Saul? Von der Herde weg. Und das war das dritte Zeichen der Erwählung. Anlass war der traurige Geistes- und Seelenzustand Sauls, den Gott verworfen hatte. Aber er saß immer noch auf dem Königsthron, er hielt eifersüchtig seine Krone fest für sich und seine Nachkommen. Von Gott verlassen, von einem bösen Geist gejagt, beunruhigt. Selbst seine Männer, die rauen Soldaten, hatten Mitleid mit ihm. So kam David durch Empfehlung seiner Männer als Harfenspieler an den Hof. Hat seine Gitarre mitgebracht. Einer der Männer sagte zu dem König, siehe, ich habe einen jungen Mann gesehen, der des Saitenspiels kundig ist. Streitbar, verständig, schön, er hat es dem König schmackhaft gemacht. Und der Herr ist mit ihm, ein wunderbares Zeugnis. Der eine Mann hat den Plan Gottes verwirklicht. Der eine Soldat oder war es Offizier? Welch eine Empfehlung! Dieser Mann ahnte nicht, dass er den Plan Gottes ausführte, als er das dem König Saul sagte. Er diente ihm dann, David, und Saul gewann ihn sogar lieb. Saul erlebt nun die Macht des gläubigen Liedes. Die Erwählung trägt auch den David in diesen Lagen, schwierige Lagen. Da waren 2500 verfolgte Kamisaden, die um ihres Glaubens willen von 2000 Soldaten gegriffen wurden. Und diese Männer, diese Christen, sangen Psalm 68. Es stehe auf, Gott, dass seine Feinde zerstreut werden. Und das sangen diese 2500 Leute mit einer großen Überzeugung. Es stehe auf, Gott, dass seine Feinde zerstreut werden. Und da sagte ein katholischer Pfarrer, der diese Christen verfolgt hat, diese Evangelischen verfolgt hat, wenn diese Satanskerle ihr verdammtes Lied anstimmen, waren wir nicht mehr Herr über unsere Soldaten. Sie flohen, als ob ihnen alle Teufel auf den Fersen wären. Durch das Lied gläubiger Menschen. Das Lied der Geistgesalbten ist eben anders als andere Lieder. Die Musik der Auserwählten Gottes geht tiefer zu Herzen. Das sind Anzeichen, dass Gott seine Auserwählten trägt und führt. Und noch eins zum Schluss. Wie oft treffe ich Christen, die keine Kraft in ihrem Zeugnis haben, keine Ausstrahlung haben von ihrem Glaubensleben. Sie beeindrucken nicht. David hatte eine Ausstrahlung. Es war ein vom Heiligen Geist gesalbter. Bei dem Herrn war es nicht Öl, bei unserem Heiland, war es nicht Öl, sondern eine Taube, das Zeichen des Heiligen Geistes. Bei David war es Öl. Bei Jesus war das Zeichen des Heiligen Geistes eine Taube. An Pfingsten waren es Zeichen wie Zungen von Feuer. Merken wir, der Heilige Geist kann immer wieder anders erscheinen und auftreten und hat immer wieder eine bestimmte Wirkung. Wir wollen deshalb den Heiligen Geist ja nicht einspannen in eine Form. So wie man es weithin auch in Pfingstgemeinden handhabt, dass man die Geistestaufe hat, die Glaubenstaufe hat, die Feuertaufe hat, da ist man eingespannt in eine bestimmte Gabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist viel größer. Der ist so souverän und er wirkt, wann und wo er will. Wichtig ist, dass der Heilige Geist unsere Herzen erforscht, uns überführt von Mangel an Gnade, Mangel an Liebe, Mangel an Freundlichkeit, Mangel an Christusähnlichkeit. Gott will uns begegnen, denn er hat uns erwählt. Wir wollen beten. Herr, das ist deine wunderbare Art. Und du willst uns den Vorhang zurückziehen vor unseren inneren Augen. Und du willst uns wieder zeigen, wie du, Herr, in deinen Entscheidungen wunderbar bist. Wie du ausrüsten kannst. Aber Herr, wie du auch Nein sagen kannst zu allem Eigensinn und zu allen eigenen Wegen. Mach uns dir gleichgesinnt, wie ein gehorsam Kind, dass dein Name verherrlicht wird, dass dein Heiliger Geist nicht gehindert ist. Wirke es aus Gnaden in diesen Stunden. Amen.